Genau, also ich wurde gebeten, mich einmal vorzustellen, bevor ich einsteige mit der Predigt. Und immer eine kurze Pause nach jedem Satz, wurde mir gesagt. Mein Name ist Jakob Wieck. Ich komme aus dem Schwabenland ursprünglich, Stuttgart, und bin seit 10 Jahren in der Schweiz und arbeite als Maschinenbauingenieur bei General Electric. Und wir machen Gasturbinenkraftwerke und sind quasi für den Strom verantwortlich. Ich mache es auch sehr gerne, den Job, habe aber auch die Corona-Zeit genutzt und ein Theologiestudium angefangen in Bogenhofen, um ein bisschen meine Bibelkenntnis auszubauen. Und ich bin auch Laienprediger und diene gern mit dem Wort. Es sollte alles anders werden. Sie hatte schon alles gepackt und verstaut. Bald sollte die Reise losgehen. Es war keine allzu weite Reise, aber doch war es für sie sehr bedeutsam, denn schließlich würde sie ihr geliebtes Heimatland verlassen. Vielleicht für immer. Wie sehr würde sie die Berge vermissen, die Flüsse, die Täler, ihr geliebtes Land, die wunderschöne Landschaft. Aber ihre Entscheidung steht fest. Schließlich hat sie jetzt endlich das gefunden, was sie ihr Leben lang gesucht hat. In der Schule, zu Hause, in der Gesellschaft, in der Familie ist ihr immer gesagt worden, es gibt keinen liebenden Gott. Du bist vielleicht zufällig, aber ganz bestimmt ohne irgendeinen größeren Nutzen entstanden. Ja, es ist sowieso gar nicht so toll, dass es so viele Menschen gibt. Du bist nicht geliebt. Gott gibt es nicht. Aber dann hat sie diese Immigrantenfamilie kennengelernt und mit der Familie auch ihren Gott. Denn die beiden ließen sich nicht trennen. Und wie sehr hat sie diese Familie lieben gelernt. Und mit der Familie auch ihren Gott. Sie hat sich auch gleich hineingeheiratet in die Familie. Endlich gab es Antworten auf all die quälenden Fragen. Endlich eine logische Erklärung für die Entstehung des Lebens. Ein echtes Ziel im Leben. Liebe für andere und eine Hoffnung auf Leben, auf einen Sinn nach dem Tod. Endlich. Aber mittlerweile hatten harte Schicksalsschläge diese Familie bis in die Grundfesten erschüttert. Viele sind gestorben. Und ganz am Ende war jetzt nur noch sie und ihre Schwiegermutter übrig. Diese Erfahrung hat ihre Schwiegermutter sehr verbittert. Und jetzt, als sie auf der Reise war nach Israel, tritt ihre Schwiegermutter zu ihr heran und sagt, schau mal, du musst da nicht mit. Du kannst auch hier bleiben, deine Heimat, Moab. Du musst diese Landschaft, deine Heimat nicht verlassen. Du brauchst nicht mein schlimmes Schicksal mit mir teilen. Du bist noch jung, du kannst nochmal anfangen. Bleib in deinem Land. Es ist besser, dass wir uns trennen. Sollte sie auf den Rat ihrer Schwiegermutter hören, weil es war sicher ein gut gemeinter Ratschlag, es kam von Herzen, sollte sie in dem Land zurückbleiben und Noomis Volk, Noomis Gott verlassen, die ganzen Antworten auf die Fragen, den Frieden im Herzen aufgeben. Sie musste keinen Moment überlegen, ihre Entscheidung stand fest, Ruth 1, Vers 16 und 17, aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als ich diese Geschichte neu habe Revue passieren lassen, ist mir eines ganz besonders ins Auge gefallen. Und so habe ich mich gefragt, was hat diese Noomi, die kein Musterbeispiel für eine fröhliche Christin ist, richtig gemacht? Paulus sagt, freut euch alle Zeit, das hat sie nicht getan. Und das hat sie richtig gemacht. Und ich glaube, es waren zwei Dinge. Ich glaube, zum ersten Mal war sie total überzeugt von ihrem Glauben. Sie hat nicht gezweifelt, sie stand fest. Und der zweite Punkt ist, sie hat Zeugnis gegeben. Sie hat sich nicht geschämt. Und das werden wir uns dieses in diesem Predigtthema ein bisschen anschauen und vertiefen. Leittext könnt ihr gerne aufschlagen, wir werden da auch ein bisschen weiterlesen. Römer 1. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, so bin ich christlich aufgewachsen. Ich hatte eine relativ starke christliche Erziehung. Aber es gab auch das Umfeld, die Medien und die Freunde und die Schule, die ein anderes Denken hatten. Und der Meinung waren, dass es Gott nicht gibt. Und ich weiß noch, ich war relativ jung, ich schätze mal 10 Jahre alt, da hatte ich einen Gedanken und den weiß ich bis heute noch. Ich stand da und habe mir überlegt, ich bin nicht sicher, gibt es wirklich Gott oder sind wir zufällig entstanden? Und da habe ich so in meinem Herzen gesagt, ja, so 50-50 die Chance, ich weiß es nicht. Das war so ein Punkt in meinem Leben, den ich bis heute weiß. Das Thema hat mich noch jahrelang beschäftigt und geformt. Und es sollte noch eine ganz schön lange Zeit dauern, bis ich auch, wie Paulus sagen konnte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es gibt einen Vers, ich kann hier glaube ich weiterschalten. Okay, das muss ich. Ja, es gibt einen Vers, 1. Könige 18, Vers 21, auf dem Karmel. Da hat Elia das ganze Volk eingeladen, nachdem es erst abgefallen war. Und dann passiert ein großes Wunder und sie erkennen, ohne Zweifel, quasi naturwissenschaftlich bewiesen, Gott ist der Herr. Und dann stellt Elia ihnen die Frage, 1. Könige 18, Vers 21. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Und so ist es auch bei uns, dass trotzdem noch manchmal junge Menschen, Studenten oder auch ältere Menschen Zweifel plagen. Ist es wirklich Gott, der alles erschaffen hat und oder sind wir vielleicht vor vielen tausenden Jahren oder Millionen Jahren, Milliarden Jahren entstanden? Und spannend ist, wenn wir den Vers von Elia wieder uns daran erinnern, dass auch in der Evolutionstheorie geht es vor allem um die Fortpflanzung und die Fruchtbarkeit. Und der Gott Baal war ein Gott der Fruchtbarkeit. Also ist die Frage, die Elia gestellt hat, ist es Baal, dem ihr nachwandelt, oder ist es Gott heute wieder aktuell? Und Gott will, dass wir eine klare Haltung einnehmen. Genauso wie die Israeliten auf dem Berg Horeb haben wir in unserem Leben erlebt, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, dass Gott stark ist, dass Gott Gebete erhört. Wie lange sollen wir auf beiden Seiten hinken? Nur weil die meisten Menschen um uns herum offensichtlich einem anderen Gott nachlaufen. Lass uns mal einsteigen. Paulus hat da auch etwas dazu erzählen, und zwar in Römer 1. Wir lesen ab Vers 16 bis 25. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, also seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in finsteren Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Und darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Der Text ist erstmal typisch für Paulus. Wenn man ihn so das erste Mal liest, dann versteht man gar nicht genau, worauf will Paulus eigentlich hinaus. Aber er scheint prinzipiell zwei Dinge gegenüberzustellen, und zwar das Evangelium, die Botschaft über die Rettung durch Jesus, und dann über Menschen, die Gott ablehnen und dann immer weiter und weiter und weiter abdriften. Das ist Vers 16 und 17. Dann steht da, die Gerechtigkeit aus dem Glauben wird offenbart, damit wir sie glauben. Also steht aus dem Glauben, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Das bedeutet, sie wird offenbart, damit wir sie glauben. Also Gott offenbart die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Wir werden gerecht dadurch, dass wir glauben, dass wir an seine Tat glauben. Und Gott offenbart uns diesen Gerechtigkeit aus dem Glauben, damit wir glauben. Also er hat einen Zweck damit. Weil er so gerecht ist, weil er so eine große Tat getan hat, sollen wir glauben. Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wenn man bis hierher liest, könnte man fast meinen, dass Paulus eine der drei Engelsbotschaften vorweggreift. Wir sind hier bei den Römer, das ist so der erste Brief, und dann weiter am Ende der Bibel, ganz am Ende ist Offenbarung. Und da kennt ihr in 14, kennt ihr ja die Engelsbotschaften, die die Adventgemeinde ganz besonders prägen. Da wollen wir die erste Mal zusammen lesen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wenn wir an unseren Text zurückgehen, fällt auf, dass es ziemlich ähnlich ist. Man könnte fast meinen, dass Römer 1 ist so eine ausführliche Version von der ersten Engelsbotschaft. Das Evangelium wird verkündet in beiden Fällen. Ein Gericht, Gott handelt, also er richtet über Menschen. Und drittens, die Natur ist ein Zeuge, dass Gott der Schöpfer ist. Also es gibt ein Zeuge, dass alles, was wir um uns sehen, ist ein Beweis, dass es wahr ist, was Gott sagt. Also es ist für unsere Zeit aktuell. Paulus hat schon vor 2000 Jahren gelebt, aber wir wissen, dass die Engelsbotschaft speziell in unsere Zeit gegeben ist. Wenn wir hier eine ausführliche Version der ersten Engelsbotschaft haben, dann sagt Paulus uns damit, schau mal, das ist in eurer Zeit. Zu eurer Zeit wird es sowas passieren, was wir hier in Römer 1 zusammen gerade in dieser Predigt studieren. Ich möchte ein bisschen von mir erzählen. Ich habe schon vor einigen Jahren mittlerweile, bald ja 18 Jahre, in München angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und es ist für Studenten so ein erhabener Moment, wenn man das erste Mal quasi aus dem Elternhaus so richtig weg ist, vielleicht auszieht, wie in meinem Fall, und dann in die Uni kommt, dann ein komplett anderes Umfeld. Ein Wissenschaftler bei Twitter hat mal gemeint, der krasse Unterschied zwischen einem Online-Studium und Präsenzstudium ist einfach, nicht das Studium ist, was dich prägt, sondern die Menschen um dich herum. Am Ende verwandelst du dich in die Menschen, die um dich herum sind. Ich bin also neu gekommen in die Uni und habe dann gerade so ein paar einzelne Leute kennengelernt. Und dann auch, ich war frisch bekehrt und begeistert von der Bibel und habe dann davon geredet. Und einer meiner neuen Freunde hat dann gemeint, Jakob, die Bibel, der Glaube und Wissenschaft, das passt doch nicht zusammen. Wie kannst du hier an einer wissenschaftlichen Fakultät studieren und an Gott oder an die Bibel glauben? Das passt nicht zusammen. Auch ein paar Jahre später, als ich angefangen habe, in Baden bei General Electric zu arbeiten, habe ich auch erzählt und habe dann meine etwa gleichaltrigen Kollegen zu einem Hauskreis zu Hause eingeladen. Da war auch eine italienische Arbeitskollegin. Und wir haben dann zusammen Daniel 2 studiert. Sie war sehr interessiert und hat sofort auch, als sie gehört hat, Daniel 2, hat sie sofort das Römische Reich identifiziert. Als Italienerin fiel ihr das etwas einfacher. Und dann hat sie wohl über Nacht nochmal drüber nachgedacht. Das hat sie wahrscheinlich so noch nicht erlebt gehabt. Und dann kam sie zu mir und hat gemeint, Jakob, wie kann es sein, dass jemand, der wissenschaftlich arbeitet, wie wir oder wie du, an die Bibel glaubt? Der Gedanke hat mich damals bewegt und ich habe daraufhin eine Umfrage, ich habe meine Studentin geschnappt und wir sind dann von Lehrstuhl zu Lehrstuhl gelaufen und haben die Professoren diese Frage, haben den Professoren diese Frage gestellt. Naturwissenschaft und Glaube, passt das zusammen? Das war die Frage und wir haben, glaube ich, 5 bis 7 Professoren gefragt. Und die Antworten waren überwältigend. Also keiner von den Professoren, während die Studenten dachten, jetzt wo wir Wissenschaft studieren, brauchen wir Gott nicht mehr, gab es keinen der Professoren, die das gesagt haben. Im Gegenteil. Ich glaube, ich habe dann auch hier die Antworten. Es gab den Professor vom Lehrstuhl Umformtechnik und Gießereiwesen, Professor Dr. Ingenieur Hartmut Hoffmann. Schon ein bisschen älter, ich glaube mittlerweile ist er nicht mehr an der TU München. Und die Antwort auf die Frage, die er gegeben hat, ob Naturwissenschaft und Glaube zusammenpassen, uneingeschränkt ja. Es gibt so viele Phänomene, die naturwissenschaftlich ungeklärt sind. Und das Zusammenspiel der Natur ist so faszinierend, dass dahinter einfach ein Regelmechanismus sein muss. Man kann es das Göttliche oder Gott nennen. Ich denke, das, was die Naturwissenschaft zeigt und auch das, was sie noch nicht zeigen kann, deutet darauf hin, dass ein Planungsinstrument existieren muss. Und dann gab es den von uns allseits geliebten und gefürchteten Professor, Doktor Ingenieur habilitiert, Heinz Ulbrich. Er war einfach eine extreme Koryphäe. Er hat das schwierigste Fach im Maschinenbau. Maschinenbau ist so die mechanische Version vom Ingenieurtum. Es gibt dann noch Elektro und IT oder Zivilingenieur, Bauingenieur. Maschinenbau, da geht es vor allem um Mechanik. Das ist das Hauptfach. Das ist das Wichtigste und auch das Schwierigste. Mechanik 1 hat uns alle überfordert an die ganzen Viergelenkhebel und welche Kräfte wo entstehen. Wir waren einfach nur geflasht, wenn er seine Vorlesung gehalten hat. So ein bisschen kleiner Mann, ein bisschen kräftiger, ein bisschen mürrisch, aber der hatte unseren höchsten Respekt. Heinz Ulbrich. Und er hat gesagt, für mich gibt es schon eine höhere Macht, die alles steuert und lenkt. Man kann es natürlich glauben oder nicht. Wenn wir an unseren humanoiden Robotern arbeiten, da muss ich vielleicht noch sagen, also der Lehrstühle haben immer so Forschungsarbeiten, an denen sie arbeiten, und der Mechaniklehrstuhl der TU München hat damals an einem Roboter, also quasi einem humanoiden Roboter gearbeitet, der erste, der rennen konnte. Also mittlerweile können, glaube ich, mehrere rennen, aber es war der erste, der quasi für 0,4 Sekunden hat er beide Beine in der Luft. Das war so ein Meilenstein. Sie haben ihn dann Lola genannt, nach dem Film Lola rennt. Und er arbeitet natürlich an den, und er sagt dann, wenn wir an unseren humanoiden Robotern arbeiten, da staunt man schon, was für ein Wunder der Mensch ist. Woher soll das kommen? Ich denke, das hat sich doch jemand ausgedacht. Oder wenn man die Natur betrachtet, wird man demütig und muss schon fast glauben. Am Ende der Umfrage war ich sehr begeistert. Ich habe das alles zu Papier gebracht. Und natürlich vor allem das Zitat von Professor Ulbrich hat mich begeistert. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben und zur Fachschaft. Fachschaft ist so die studentische Leitung von einer Fakultät. Aber sie haben nicht wirklich, also sie sind nicht wirklich eine Leitung, sondern sie sind nur für die Studenten zuständig. Und sie bringen meistens eine Zeitschrift raus. Das war bei uns der Reißwolf. Und ich habe dann in die Fachschaft diesen Artikel gebracht, den fertigen. Und dann haben sie mir eine Vorabversion gezeigt, die schon mal gedruckt wurde. Und da war ich schockiert, weil es war alles drin, aber das Zitat von Professor Ulbrich hat gefehlt. Aber das war das Wichtigste vom ganzen Artikel. Gerade für die Maschinenbau, dort eine Uni mit 10.000 Leuten. Und ich bin sofort in die Fachschaft gerannt und habe gesagt, schau mal, ich habe dieses Zitat vergessen. Und dann haben sie gemeint, ja, das ist uns aus Versehen rausgerutscht. Da war ich gerade rechtzeitig, kurz bevor sie gedruckt haben. Und das hat mir gezeigt, dass wahrscheinlich jemand auch dieses Zitat nicht da drin haben wollte. Es sind aber nicht nur sie, sondern es sind viele andere, was wir in der Schule auch nicht lernen. Einmal zurück. Also es gibt so eine Sammlung. Und das ist so ein bisschen ein Kontrast von dem, was man in Schule und Uni lernt, dass quasi die größten und die im Nachhinein anerkanntesten Wissenschaftler fast durch die Bank alle gläubig waren. Ernest Rutherford, auch der sachliche Wissenschaftler, der das Geheimnis des Seins in etwa entzaubert, muss kein Zweifel an Gott sein. Es ist eine irrige Auffassung in Laienkreisen, dass der Gelehrte, der mehr vom Sein weiß als andere, darum gottlos sein müsste, ganz im Gegenteil. Unsere Arbeit bringt uns Gott näher. Sie erhöht unsere Ehrfurcht vor seiner gigantischen Macht, vor der unsere armseligen Werkzeuge, so titanenhaft sie uns auf Erden auch erscheinen mögen, jämmerlich versagen. Also er war der, der an der Goldfolie geforscht hat und dann das erste Mal so in Richtung weg von der klassischen Physik zur Quantenphysik. Johannes Kepler, ein Schwabe aus 17. Jahrhundert. Er ist quasi der Begründer der Astronomie, also sehr früher Wissenschaftler, und hat dann ein Verhältnis entdeckt, wie die Umlaufzeit und Umlaufzeit und Abstand zur Sonne zwischen den Planeten. Und er sagt, die Erhabenheit deiner Schöpfung wollte ich den Menschen verkündigen, soweit mein beschränkter Verstand deine Unendlichkeit begreifen konnte. Und ein anderes Zitat von ihm, das sehr bekannt ist, das Astronomietreiben heißt, die Gedanken Gottes lesen. Habe ich jetzt zweimal? Nee. Okay. Blaise Pascal. Doch die Wette des Pascal, Pascals Dreieck. Der Glaube sagt wohl, was die Sinne nicht sagen, aber er sagt nicht das Gegenteil dessen, was sie wahrnehmen. Er ist darüber, nicht dagegen. Und Werner von Siemens hat die Firma Siemens gegründet, ein Ingenieur. Je tiefer wir in das harmonische Walten der Naturkräfte eindringen, desto mehr fühlen wir uns zu demütiger Bescheidenheit angeregt. Desto höher steigt unsere Bewunderung der unendlichen, ordnenden Weisheit, welche die ganze Schöpfung durchdringt. Eine Pause für die Übersetzung. Werner Heisenberg, und den sage ich den Leuten immer, lernt den am besten auswendig. Das ist ziemlich kurz, prägnant. Versucht ihn euch einzuprägen. Ihr könnt ihn in vielen Diskussionen eigentlich nur gewinnen, wenn ihr den im Kopf habt. Werner Heisenberg, der erste Schluck, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ihr könnt mal mitsagen. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Werner Heisenberg. Empfehle ich sehr, auswendig zu lernen. Max Planck. Nicht allen so richtig bekannt, aber er ist doch eine ganz wichtige Figur, weil er quasi der Begründer der Quantenphysik ist. Zusammen mit Heisenberg. Heisenberg hast du ein bisschen näher ausgeführt. Wenn also beide Religion und Naturwissenschaft zu ihrer Bestätigung des Glaubens an Gott bedürfen, so steht Gott für die eine am Anfang, für die andere am Ende alles Denkens. Der einen bedeutet er das Fundament, der anderen die Krone des Aufbaus jeglicher weltanschaulichen Betrachtung. Der Max Planck hat auch ein bisschen eine Veränderung durchgemacht. Am Anfang hat er sehr viel nur Wissenschaft gemacht, das gepredigt und sich so ein bisschen entfernt auch von Gott. Und dann in den 30er Jahren, als es auch drunter und drüber ging in Deutschland, war schon in seinem Alter und in den 40er Jahren, hat er angefangen immer weniger Naturwissenschaft und immer mehr über Gott zu predigen. Und über die Bibel und über die Religion. Gibt's noch jemand? Thomas Alva Edison, er ist quasi der Begründer der Firma, in der ich jetzt arbeite, General Electric. Den größten Respekt und die größte Bewunderung für Ingenieure, besonders für den größten unter ihnen, Gott. Den überspringen wir, das ist ein bisschen lang. Das ist noch ein ganz schönes Zitat, Gauss, vielleicht nicht der allerbekannteste, aber viele kennen die Gaußsche Normalverteilung, Mathematiker. Wenn unsere letzte Stunde schlägt, wird es unsere unsagbar große Freude sein, den zu sehen, den wir in unserem Schaffen nur ahnen konnten. Albert Einstein, im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat diese kaum begriffen. Isaac Newton ist auch ein sehr starkes Zitat. Vor allem Isaac Newton ist im Maschinenbau und generell in der Wissenschaft sehr anerkannt, weil er vielleicht so der Begründer der modernen Wissenschaft, zumindest der Physik, ist. Und er sagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ja, genau. Also ich habe den Artikel in die Fachschaft gebracht und habe ihn dann genannt Newtons höchste Erkenntnis. Wie er sagt, das ist meine höchste, er hat so viel erkannt, er ist so krass anerkannt, aber seine höchste Erkenntnis ist der Glaube. Und dann haben die Fachschafter entschieden, dass er den Titel ändert und hat es dann genannt Newtons Erkenntnis. Dann habe ich gemeint, ja, aber Newtons höchste Erkenntnis, so habe ich ihn genannt, wieso nennt ihr ihn um? Und dann haben sie gemeint, ja, woher weißt du, dass es seine höchste Erkenntnis war? Und das war dann ihr Argument, dann blieb es nur Newtons Erkenntnis, obwohl er selber sagt, es ist meine höchste Erkenntnis. Wir lesen einen Bibeltext in Psalm 105, Vers 4 und 5. Psalm 105, Vers 4 und 5. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Ich bin der Meinung, dass eine intensive Beschäftigung mit egal welchem wissenschaftlichen Thema die Gedanken von Menschen, die aufrichtig sind, fast zwangsläufig auf Gott lenkt. Da gibt es eine andere Predigt dazu, aber das würde jetzt zu lang werden. Wir lesen weiter in unserem Leittext Römer 1. Römer 1, Vers 21. Könnt ihr gerne mal den Finger drin lassen. Römer 1, 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nach dem, was wir hier von Gott lesen oder gerade auch gehört haben, kann also jeder Mensch Gott erkennen. Aber anscheinend reicht es nicht aus, auf der kognitiven Ebene verstanden zu haben, wer der Schöpfer ist. Und wir lesen in diesem Vers, wie langsam der Abstieg beginnt. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Denken wir daran, denkst du daran, Gott zu ehren? Anstatt ständig über uns, über das, was andere gemacht oder falsch gemacht haben, nachzudenken, vielleicht uns zu ehren, andere Menschen zu ehren, ihnen anderen Menschen nachzufolgen, begeistert. Denken wir daran, dass wir Gott für all das Gute, was er uns gegeben hat, danken. Vers 22, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich möchte auch noch kurz erläutern, ich bin selber so eine Art angewandter Naturwissenschaftler als Ingenieur und ich habe großen Respekt vor der Wissenschaft, aber ich glaube, heutzutage ist das Problem der Wissenschaft, dass eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit herrscht. Also der Anspruch ist, dass sie alles eindeutig erklären können und die Wirklichkeit ist, dass sie viele Hypothesen haben und selber nicht genau wissen, was wirklich wahr ist. Es gibt ein paar Zitate, EF-Magazin. Mehrere Jahrhunderte lang war die moderne Wissenschaft so ziemlich ein freier intellektueller Markt, bevölkert von unabhängigen Unternehmern, deren gemeinsames Ziel es war, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Heutzutage ist sie eine Angelegenheit von Konzernen, wo Patente, Amortisierungen, Prestige, Macht dem Ziel der Erkenntnis wissenschaftlicher Wahrheit vorangestellt sind und wo die Mächtigen Wissensmonopole errichtet haben. Aber das ist die falsche Richtung. Ja. Es gibt ein Buch, das kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen, der sich mit Wissenschaft gerne weiter beschäftigen möchte. Das ist aber ein Atheist, der das geschrieben hat. Ziemlich kompliziert geschrieben, aber trotzdem sehr interessant. Und da gibt es zwei Zitate aus diesem Buch, vom Urknall zum Durchknall, die wir mal lesen. Er schreibt, Dr. Unziger schreibt, vieles deutet darauf hin, dass die ausgetretenen Pfade nicht zum Ziel führen. Also ich muss noch da erläutern, die Wissenschaft ist so, die Grundlagenwissenschaften der Physik, was so vielleicht die Grundlage von allen Wissenschaften, von allen Naturwissenschaften ist, tritt immer noch auf der Stelle. Also seit 70, 80 Jahren ist die Grundlage kaum verändert worden. Und es bleibt immer noch die große Frage, wie können die zwei fundamentalen Theorien zusammengebracht werden, die Relativitätstheorie und die Quantenphysik. Und die widersprechen sich in manchen Punkten und jemand muss quasi diese Weltformel finden. Und es gibt Ansätze, die aber alle unbewiesen sind. Und er hat sich die alle angeschaut und kommt zum Urteil, vieles deutet darauf hin, dass die ausgetretenen Pfade nicht zum Ziel führen. Obwohl man von den Alten vielleicht mehr lernen kann als von den modernen Propheten. Er meint damit die Wissenschaftler. Das heliozentrische Weltbild wurde zum Beispiel schon in der Antike, also vor 2000 Jahren, von Aristarchus vorweggenommen. Ich glaube, dass die letzten 70 Jahre uns von einem Verständnis der fundamentalen Physik eher weggebracht haben. Und dann auf dem Klappentext steht, der Autor zeichnet nach, wie die theoretische Physik vom Weg abkam und nun mit immer größeren Spekulationsblasen in die Esoterik abdriftet. Ich glaube, das kommt da noch was. Ja, ich glaube, den überspringen wir.
Ja.
Lesen wir weiter in unserem Text, Römer 1, 23. Römer 1, Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln oder vierfüßigen, kriechenden Tieren gleicht. Ist natürlich vor allem ein Götzendienst gemeint mit diesen Tieren. Man kann es aber auch tatsächlich auf die Evolutionstheorie anwenden. Wir lesen mal Lukas 3, Vers 38. Lukas 3, Vers 38, das ist der Stammbaum von Jesus. Und da steht immer, da wird immer genannt, welcher Vorfahr von wem war. Und dann steht am Ende, der war der Sohn des Enos, der war der Sohn von Seth, der war der Sohn von Adam und der war der Sohn Gottes, der war Gottes. Also die Bibel sagt, der Vorfahre von Adam ist Gott. Also wir stammen nicht vom Affen ab, sondern von Gott. Adam war Gottes. Und unsere Wissenschaft sagt uns, nein, unser Vorfahre war ein Affe. Hat vielleicht so insofern unsere Generation auch die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes eingetauscht mit dem Bild eines kriechenden Tieres. Wie Paulus schreibt. Aber es ist so, wenn man sich einmal von Gott abgewandt hat, und das hat ja angefangen damit, dass sie nicht gedankt haben, und dann haben sie sich immer mehr abgewandt, dann geht es immer weiter und weiter in den Abgrund. Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander enterben oder schändigen, wie manche Übersetzungen sagen. Und wenn ihr weiterlest, wird es noch deutlicher beschrieben. Wollen wir hier nicht machen, ist nicht ganz jugendfrei. Aber wir sehen in unserem Umfeld in der Schweiz auch, dass diese Auswirkungen, die Moral wird immer mehr untergraben. Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Paulus schließt mit Amen. Und damit macht er deutlich, wie wichtig ihm die Erkenntnis ist. Und er sagt indirekt damit, bei uns soll es nicht so sein wie das, was ihr hier gelesen habt. Wir wollen dagegen ganz anders leben. Wir wollen dem Schöpfer danken und wir wollen den Schöpfer ehren. Wir wollen ihn anbeten. Ja, Gott ist der Schöpfer. Er hat die Naturgesetze und die Physikgesetze geschaffen und wir dürfen sie anschauen, wir dürfen sie erforschen. Und das ist aber auch für Nichtphysiker eine gute Nachricht. Das lesen wir im Psalm 119, Vers 52. Den lese ich gerade in meiner Andacht. Ist auch sehr zu empfehlen. Im Psalm 119 wird quasi ein Gedanke 176 Mal wiederholt, auf verschiedene Art und Weise. Und das ist ganz schön, um Gott und Gottes Gesetz zu verstehen. 119, Vers 52. Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Wir leben in einer speziellen Zeit. In einer Zeit, wo die Menschen mit Sorgen in die Zukunft blicken. Was erwartet uns? Politische, religiöse und momentan vor allem militärische Konflikte in der Ukraine wechseln sich ab mit Epidemien und Katastrophen. Dazu kommen natürlich noch die persönlichen Krisen, die Menschen erschüttern können. Es gibt Scheidungen, Krankheiten. Krankheiten treten unverhofft auf. Familien werden zerrissen. Sind das vielleicht nicht alles genug Gründe, um die Flinte ins Korn zu werfen? Wenn wir zwei Verse vorher lesen, Psalm 119, schreibt David, Zitat, das ist, Psalm 119, Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt, oder laut Luther erquickt, dass dein Wort mich erquickt. Also anscheinend befand sich David auch in der Krise. Er sagt, in meinem Elend ist das mein Trost. Und dann kann man sich fragen, das ist so das Schöne an dem Psalm 119, der erklärt sich immer selbst. Man fragt man sich, okay, das ist mein Trost. Was genau, dein Wort erquickt mich. Was genau hat ihn getröstet? Und wir lesen weiter, zwei Verse, den haben wir schon gelesen. 52, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, dann werde ich getröstet. Also David wird getröstet, wenn er an die ewigen Ordnungen, wir können auch sagen Naturgesetze, an die Naturwissenschaft, wenn er an Gottes Ordnungen denkt, wird er getröstet. Und mich hat der Vers besonders angesprochen. Ist es nicht ein Trost, dass Gott uns vor 6.000 bis 8.000 Jahren geschaffen hat und dass wir genau so sind, wie er uns geplant hat? Trotz aller militärischen Konflikte, Kriege oder was auch immer kommen mag, Gottes Ordnungen sind ewig. Und er ist derjenige, der alles in der Hand hält, der die Zukunft schon im Vorhinein weiß. Schon lange, der weiß von Anfang an, was kommen wird und voraussagt schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde, das ist aus Jesaja 46, die ständig wechselnden Verhältnisse, Konflikte und Gesetze in unserer Gesellschaft brauchen uns keine Angst einzujagen, brauchen uns nicht zu verunsichern, weil wir dem vertrauen, dessen Ordnungen ewigen Bestand haben. Und wenn wir daran denken, wenn wir darüber, dafür ihn danken, dann werden wir getröstet. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen. Ja, es kann sein, dass unser Umfeld komplett anders denkt als wir, was unser Verhältnis zu Gott, dem Schöpfer und unseren Erlöser Jesus Christus angeht. Aber wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, auch für uns. Amen.